Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind zu dieser Episode des Money Train Podcasts. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und heute geht es um einen Termin, den manch einer richtig dick und rot in seinem Kalender markiert hat. Und zwar geht es um den Termin der Veröffentlichung der 13F-Meldungen. Was es damit auf sich hat, da geht es darum, dass große Investoren ihre Bücher quasi offenlegen müssen und zeigen, wo ihre Millionen und Milliarden so hingewandert sind, beispielsweise beim Aktienmarkt. Und darüber wollen wir sprechen, auch welche Inspiration das vielleicht für jedes einzelne Depot geben könnte. Also es gibt viel zu besprechen, viele Informationen. Und ich freue mich sehr, dass ich jemanden da habe, mit dem ich darüber sprechen kann. Und zwar mit Golo T. Kirchhoff. Hallo Golo. Hi.
Hallo.
Du bist Experte für technische Analyse und Redakteur bei den 13F-Berichten der Börsenmedien zusammen mit Steffen Hertlein. Das heißt, ihr beschäftigt euch intensiv mit diesen Veröffentlichungen.
Ja, genau.
Ja. Danke für deine Zeit. Erstmal, ich habe es ja gerade schon so ganz grob angeschnitten, was diese 13F-Meldungen sind. Vielleicht erklärst du es nochmal ganz kurz, was das konkret ist. Einfach zur Einordnung und vor allem, was dich daran so interessiert, dass du, ich glaube, du hast mir im Vorgespräch erzählt, seit 15 Jahren dich damit beschäftigst.
Genau. Also 13F-Filings, manche sehen es kritisch, manche glauben nicht daran, manche folgen gewissen Investoren, großen Star-Investoren, um denen ihren Portfolio selber abzubilden. Ich bin seit 15 Jahren, wie du schon gesagt hast, bin ich daran, eben diese Kapitalströme zu analysieren. Es angefangen hat es mit einem guten Freund damals in der Bankzeit. Haben wir uns immer mit Warren Buffett beschäftigt. Was macht er? Jetzt hat er wieder Apple zum Beispiel gekauft oder ist raus aus Chevron oder je nachdem hat er sie wieder fallen lassen, je nachdem. Ja, das war so die Faszination Warren Buffett, die Kapitalströme zu verfolgen. Ja, das war das Highlight damals vor 15 Jahren. Und ich habe es mir zu eigen gemacht, manuell erstmal mir die Größten rauszusuchen von Stanley Druckenmiller, der managt ein Family Office, das Namen Duquesne lautet. Auf der anderen Seite Citadel, je nachdem, wie man es bezeichnen mag. Von Ken Griffin ist ja einer der größten oder der größte Hedgefonds jetzt hat unserer heutigen Zeit geworden. Also kurz umrissen, diesen Personen bin ich gefolgt, um zu sehen, was machen die in Portfolios. Manche sagen, ja, der ist doch ein Quatsch, den großen Investoren zu folgen. Die können niemals den Markt schlagen. Das stimmt so aber nicht. Denn im Laufe der Zeit, in diesen 15 Jahren, habe ich das für mich zu eigen gemacht, habe ich selber gehandelt danach und habe eine gute Performance erwirtschaftet, die besser ist als der S&P 500. Auch dann bin ich aber aufgrund des KI-Zeitalters darauf gekommen, kann ich das automatisieren. Und somit habe ich eine Software mit einem guten Freund zusammen konzipiert und dementsprechend uns auf die Spuren von BlackRock und Blackstone begeben, so dass wir schneller die Daten haben als irgendjemand anderer. Ja, manche sagen, ja, die 13F-Filings, man hat ja eine Blackout-Phase, 45 Tage, so ein Quatsch, ist ja, die Hedgefonds haben sicherlich schon umgeschichtet, das stimmt so nicht, das kann ich nicht so unterschreiben, denn man kann jetzt schon vor allem 4 Wochen oder 5 Wochen vorher schon sehen, wir haben insgesamt 1500 Investoren, die bereits jetzt ihre Berichte abgegeben haben von Aegon oder von B. Riley Advisors, also schon große Namen auch an der Wall Street, die schon zeigen, in welche Richtung es geht. Also man kann an dieser Daten von 1500 Investoren sehen, wohin bereits das Kapital, in welche Regionen, in welche Sektoren und Branchen es läuft. Insgesamt gibt es aber 8670 große Investoren. Das heißt nicht, das sind nur Hedgefonds, sondern dazu zählen Family Offices, ja, Banken von Morgan Stanley bis zu JP Morgan, Goldman Sachs bis zur Norges Bank, bis auch zur tschechischen Bank. Also alles fällt darunter. Ja, also insgesamt verwalten die jetzt im aktuellen Quartal ungefähr 50 Billionen Dollar. Ja, es war schon mal mehr. Wir lagen 2021 schon mal bei 65 Billionen. Jetzt haben sie natürlich über die Quartale hinweg abgebaut und Richtung Geldmarktfonds gesteckt. Ja. Und das ist das Faszinierende, was mich an diesen 13F-Filings oder 13F-Daten, wie man es auch bezeichnen mag, ja, das hat mich gepackt, ja, um zu sehen, wohin gehen die Milliarden, wohin gehen die Billionen, gehen die in Anleihen oder im Aktienmarkt? Das ist einfach eine Faszination, die man einfach teilen muss. Ja. Manche können sagen, nee, das ist alles Humbug, aber das ist ein Puzzleteil am Markt, neben der technischen Analyse, neben den Optionsmärkten, um zu sehen, um eine höhere Wahrscheinlichkeit zu generieren, bessere Investments zu tätigen. Ja, und man sieht es ja, letztes Quartal, Jennison Associates, einer der besten Hedgefonds oder Vermögensverwalter, die haben den S&P meilenweit geschlagen. Ja, klar, manche, es ändert sich wie beim Fonds, ein Quartal mal schlechter, mal besser, aber all along, ja, ist es klug, manche Investoren zu folgen, die einen guten Track Record gemacht haben.
Wenn du jetzt sagst, vor 15 Jahren Faszination, wenn du jetzt neue Berichte bekommst, worauf schaust du da so als erstes? Was ist so wichtig, was dich am meisten interessiert? Welche Namen drin stehen, wie sich die Positionsgrößen vielleicht verändert haben, wie die Branchen anders sind, was ist so das, worauf du
als erstes guckst? Was mich als erstes interessiert ist, wie viel Geld ist abgeflossen? Vom Gesamten. Ja, meine Software zeigt an, wie viel Kapital ist investiert. Ja, gehen Sie raus aus dem Kapitalmarkt oder gibt's nur eine Rotation dazwischen? Das ist das Erste, auf was ich schaue. Ja, ich schaue nicht auf die großen Namen, weil du kannst natürlich einen rauspicken, aber der kann dann, es gibt genug Fälle wie Katie Woods oder so weiter, die von der Performance jetzt nicht immer die besten sind, ja, aber es gibt immer so eine Handvoll Investoren, die immer gut sind. Darauf schaue ich dann im zweiten Schritt.
Was sagt ihr das dann, je nachdem, wie viel Geldmenge abgeflossen ist?
Das bedeutet für mich, es kommt eine Konsolidierung oder eine Korrektur. Das habe ich jetzt im letzten Quartal am 15. Mai bereits in meinen oder in allen Abonnenten gezeigt. Aus Nvidia, Microsoft, Alphabet, Netflix und auch Oracle und auch Meta sind massiv Kapitalströme abgeflossen. Und man sieht's ja an den Charts, ja, von Mitte Mai bis dato, dass diese Werte außer ein paar Ausreißer, außer Apple, ja, konsolidiert haben. Das ist ja statistisch signifikant. Es ist ja bewiesen. 15. Mai massive Kapitalabflüsse. Viele Großinvestoren sind raus. Okay, Bill Ackman hat umgeschichtet von Google Alphabet zu Microsoft. Aber bei Microsoft hat sich auch nicht viel bewegt. Bei Microsoft sind wir genauso wieder auf dem gleichen Stand wie im Mai. Und daran erkennst du, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Branche, diese Werte konsolidieren oder in die Korrektur übergehen. Und deshalb man jetzt aktuell, vor ein paar Tagen kam das Goldman Sachs Prime Book raus und die haben ein schönes Quadrant aufgestellt und aufgezeigt, welche Werte aktuell im Rahmen der Rotation, die wir jetzt aktuell schon seit 2-3 Wochen erleben, wohin das Kapital gegangen ist. Und man sieht, dass die großen wealthy guys, also die wohlhabenden Leute und auch die Hedgefonds stark die Mag 7 gemieden haben. Ja, klar, natürlich aufgrund des großen kapitalintensiven Investments, die sie in die Datacenter und den Aufbau der KI-Infrastruktur investieren, haben die Investoren gesagt, ja, die Rendite spricht einfach aktuell nicht für dieses Investment. Jetzt sind wir auf einen Tiefpunkt angekommen bei dem Mag 7, sodass man jetzt schon erkennen kann in den letzten 2 Tagen, dass sie wieder ein wenig aufholen. Wahrscheinlich gehen jetzt wieder die großen Investoren in diesen Markt rein, aus den Semiconductor-Equipment-Aktien wieder in die Mag 7, um einfach stabilere Investments aufgrund der geopolitischen und finanzpolitischen Situation wieder den Safe Haven oder den sicheren Hafen wieder anzusteuern. Ne? Das kann man jetzt schon erkennen anhand auch der 1500 Investoren, die bereits ihre Daten bei der Security Exchange Commission, das ist ja die Behörde, die 13F-Daten, also jeder Hedgefonds, jedes Family Office füllt ein Blatt aus oder je nachdem, ja, in unserer heutigen KI sollte man eigentlich
kein Papier, oder?
Ja, aber damals, als ich angefangen habe, als ich in San Francisco war und dort gearbeitet habe, haben wir das auch ausgefüllt, Papierform, ein Werkstudent hat das ausgefüllt, ja, und die schicken das dann an die Security Exchange Commission und die speichern das halt in Form von EDGAR-Filings, so nennen die das, ab und speichern es auf der Datenbank.
Du hast gerade schon gesagt, 15 Jahren, so manche sahen noch ein bisschen anders aus. Was hat sich dann seitdem verändert? Später blicken wir jetzt noch ein bisschen auf die Branchen, wo vielleicht schwerpunktmäßig investiert worden ist, aber jetzt erstmal so allgemein. Hast du eine Entwicklung gesehen, was so die Größe der Depots, die Größe der Positionen, die Haltedauer von bestimmten Positionen, hat sich da was verändert?
Extrem.
Im Vergleich zu 15 Jahren?
Ja, massiv. Ja. Es hat alles begonnen vor 5 Jahren. Ja, damals waren die Hedgefonds, haben nicht so eine Macht gehabt. Die haben halt versucht, damals vielleicht bekannt unter den Heuschrecken, immer mal wieder als Short-Aktivisten aufgetaucht, auch bei deutschen Werten, haben sie sich transformiert im Rahmen des KI-Zeitalters, indem sie mehr Algorithmen einbauen, mehr KI-Trading einbauen. Das heißt, sie bauen aktuell Long-Short-Strategien auf. Das heißt, sie kaufen die Aktie, gehen zugleich, klar, man kann sagen, das ist ein Straddle oder je nachdem, kaufen Long-Positionen als auch Short-Positionen. Ja, das nennt man Long-Short-Strategie. Das heißt, sie nutzen die implizierte Volatilität zwischen unterschiedlichen Märkten aus. Zum Beispiel ein Beispiel, ja, im gleichen Sektor VW und BMW ist die Volatilität bei einer der Aktien höher als die anderen, nutzen sie diese Diskrepanz aus und nutzen es im Rahmen von Derivaten oder Optionsstrategien, um ein Alpha zu generieren. Es ist, man muss sehen, Beta ist ja die Marktkorrelation. Das ist da für den Zuschauer erklärt, das ist klassisch der Marktindex, der S&P oder der Nasdaq. Das Alpha ist die Managerrendite, die Mehrrendite, die der private oder beziehungsweise der institutionelle generieren muss, um den Kunden eine höhere Outperformance gegenüber den Index zu liefern, weil wäre er 1:1 mit dem Index, brauche ich ja, kann ich genauso den ETF nehmen. Ja. Aber das schaffen sie sehr, sehr gut, sehr gekonnt und ihre Rotationen sind gewaltig. 2-3 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen, je nachdem um welchen Wert und um welche Branche es geht. Deswegen sieht man es auch bei den 13F-Filings, die wir rausbringen. Du nutzt die Welle. Sobald die 13F-Filings raus sind, heißt es agieren. Du nutzt eine Welle bei vielen Werten, die nur 2-3 Wochen gehen. Die haben eine Performance-Wahrscheinlichkeit von 20-25% und dann bricht die Welle wieder ab, weil die Hedgefonds wieder zum Beispiel rotieren oder rollieren. Du musst es halt technisch bestimmen. Ja, du kannst nicht blindlings in einen Wert reingehen, wo du sagst, ja, da ist aber der Steve Cohen rein, ja, oder Ken Griffin oder Bill Ackman, sondern du musst es technisch begleiten. Ja, manche Werte, die bekannten, die laufen weiter, aber nicht alles ist Gold, was glänzt, ja, in diesen Hedgefonds-Filings. Mhm. Und
ihr habt jetzt ja dann auch immer wieder in diesen Veröffentlichungen, diesen Börsenbrief von den Börsenmedien ja auch immer dann auch spezielle Werte mit in den Blickpunkt genommen. Was sind denn da so für Beispiele? Kannst du da mal so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen aus dem Nähkästchen plaudern, aber vielleicht so eine Bilanz ziehen so ein bisschen? Was waren denn zum Beispiel für Werte, wo ihr gesagt habt, da lohnt sich vielleicht mal noch ein zweiter Blick möglicherweise?
Also das ist ja
und wie haben die performt? Danach, das ist natürlich das Spannendere. Vielleicht.
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 Also es ist ja so, dieses Buch Das haben wir zu dritt geschrieben. Ja. Steffen Hertlein, mein Co-Autor, ja. Frau Christine Völkel und ich. Und wir machen das in Zusammenarbeit. Ich analysiere die Werte durch meine Software. Ich schaue, wo das die höchste Wahrscheinlichkeit ist, wo ist die technische Analyse. Und das stimme ich dann mit meinem Kollegen Herrn Hertlein ab. Ja. Und wir schauen, okay, welche Werte sind denn hier von Relevanz? Ja. Und daraus, wie du schon gesagt hast, summieren sich dann 50 Titel, die eine gute Wahrscheinlichkeit haben, eine Performance abzuliefern. Und Beispiele daraus, es gibt genug. Ja, wir machen das ja schon seit 6 Quartalen und die Performance, würde ich mal sagen, kann sich sehen lassen. Es ist jetzt kein Trading-Channel in der Hinsicht, sondern man kann es auch als mittel- bis langfristige Strategie betrachten. Wir haben genug Beispiele wie Western Digital oder Nebius oder SanDisk, die wir schon vor 3 Quartalen, als sie noch bei 70 und so weiter standen, Dollar standen, und jetzt weiß man ja, wo die Werte überall, auf welchem Niveau die sich befinden.
Ich glaube, da hast du uns auch Charts mitgebracht, glaube ich, oder?
Ja, klassisches Beispiel. Einmal Applied Materials, ja, zum Beispiel, vielleicht sehen wir das in den Chart, genau. Also nur als Beispiel, es soll nicht jetzt hier als alles läuft gut oder ich will hier Luftschlösser bauen. Nein, das sind reine Daten.
Man weiß ja auch nie, wie sich irgendwas entwickelt. Man kann ja immer nur den Jetztstand und dann überlegen, wie es weitergehen kann.
Exakt, ja. Applied Materials ist aber so ein klassischer Fall, wo ich sage, einer derjenigen, die man laufen lassen konnte. Ja, wir haben hier die Empfehlung gemacht im November 2025 mit einem Call, ja, also mit einem Derivat, haben natürlich aber zugleich auch die Aktie empfohlen. Also Aktie und Call. Jeder kann für sich selber entscheiden, ob er die Aktie nimmt oder das ein bisschen riskantere Vehikel in Form eines Optionsscheins. Jetzt sehen wir mal nur den Optionsschein. Hier haben wir fast über 150% gemacht, ja, innerhalb von 2 Monaten, nicht mal 2 Monaten. Ja. Das, denke ich mal, kann sich sehen lassen. Da sind wir halt dann ausgestiegen, aber klar, die Aktie ist weitergelaufen. Ja. Es ist nicht so, jeder hat eine gewisse Eigenverantwortung auch. Wenn jemand sagt, hey, nee, die Aktie oder das Unternehmen gefällt mir, ich begleite das engmaschig selbst weiter mit einem Stop oder mit einem Trailing Stop, der kann so eine Position auch laufen lassen. Ich begleite alle Abonnenten in diesem Dienst engmaschig 10-20% und sage, hier, das ist meine Grenze. Bis dahin begleite ich euch, sichert's euch ab mit einem Trailing Stop oder mit einem Stop. Ja, es ist nicht so, alle sollen auf mich schauen, ey, wenn er zum Ausstieg pfeift, ja, dann steige ich auch aus. Nein, es ist ein bisschen anspruchsvoller, ja, das Ganze. Ja. Es ist nicht, dass ich alle an der Leine nehme und sie sozusagen dann aus dem Markt raushole, sondern ich begleite sie zu einer gewissen Performance. Das ist so das Ziel und die Strategie hinter diesem 13F.
Jetzt hast du ja schon so ein bisschen so die ersten Eindrücke, wie jetzt die nächsten 13F ausfallen könnten. Hast du ja schon so ersten Tendenzen genannt. Vielleicht jetzt erstmal noch so ganz kurz nochmal so ein bisschen im Verlauf, in der Chronik. Was waren denn früher so die dominierenden Branchen, wo viel Geld hingeflossen ist? Und wie hat sich denn das insgesamt verändert? Vielleicht auch in, wie schnell hat sich so eine Bewegung verändert? Wie schnell sind manche Branchen relevanter, weniger relevanter geworden, mehr im Fokus, weniger im Fokus? Vielleicht beschreibst du mal ganz kurz, vielleicht lässt sich ja daraus auch dann Rückschlüsse für vielleicht für die Zukunft in gewisser Weise, auch wenn wir immer noch keine Glaskugel haben, daraus ziehen.
Früher war es so, dass die klassischen Utilities oder Consumer Staples, also im Fokus standen, ja, weil jeder auf Warren Buffett geguckt hat. Ah, nehmen wir hier Chevron auf, nehmen wir Heiko oder nehmen wir eine Davita mit rein. Ja. Das waren so die klassischen Investments damals. Das hat sich dann gedreht in Richtung Technologie. Ja. Das hat man ja seit Corona gesehen, dass der Tech-Index, der Nasdaq 100, deutlich stärker gestiegen ist. Da lag der Fokus ganz klar auf den Mag 7, ja, auf Nvidia, Microsoft. Man sieht's ja auch an der Chartentwicklung oder Netflix. Das war so Corona-Zeit bis 2023, 2024. Dann kam ja der Liberation Day zu letztes Jahr Februar 2025. Ich glaube, das ist jedem, glaube ich, noch im in Erinnerung geblieben. Und da, an diesem Zeitpunkt, hat sich das Bild massiv geändert. Das verfolge ich ja von Quartal zu Quartal. Das heißt, die Hedgefonds nehmen eine gewisse Buy-the-Dip-Mentalität auf, gehen rein, nehmen 20-30% mit und steigen wieder aus und sind zugleich wieder per Put-Optionsschein auf die Aktie. Ja. Das heißt, es hat sich vieles gedreht durch die KI-Infrastruktur Richtung Semiconductors, also Chips, ja, wie Micron, NXP Semiconductors oder klassisch TSMC, Taiwan Semiconductor, als auch die großen Datacenter-Player wie Coherent oder Lumentum oder die Neocloud-Unternehmen CoreWeave oder Nebius. Das war, wenn du mich auf die Branche und auf den Sektor ansprichst, das war der Switch von den Mag 7 Richtung den Chip-Produzenten und den Ausstattern und den Netzwerkausrüstern.
Sieht man schon jetzt eine Branche, die vielleicht groß werden könnte? Oder wie schnell erkennt man das? Also ist das wahrscheinlich wirklich etwas, was so langsam Investor für Investor schwappt, oder sieht man noch eher so eine Einhelligkeit?
Nein.
Wie hast du da die Erfahrung gemacht?
Aktuell, man muss es von Quartal zu Quartal, muss man es quantifizieren und genau engmaschig betrachten. Jetzt sieht man aktuell, die großen Hedgefonds, die haben Ende Juni massiv die Semiconductors abverkauft. Ja, sie waren vorher mit circa 15% in diesem Sektor gewichtet. Sie haben es seit Ende Juni runtergefahren auf 10%. Ja, ganz klassisch oben ausgestiegen, jetzt bei 10%, aber sind immer noch drin. Ja, sie haben nicht komplett abverkauft. Sie haben nur ein Drittel haben sie auf den Markt geschmissen. Natürlich wahrscheinlich die Strategie, bei günstigeren Kursen wieder einzusteigen. Ja, man wird jetzt abwarten müssen, ob sie weiter abbauen oder wieder zukaufen. Aktuell ist eher so eine Pattsituation im Nasdaq zu betrachten. Aber was man erkennen kann, ja, dass Energie deutlich fokussiert wird, als auch Healthcare. Ja, es ist ja so, dass wir eine extrem niedrige Korrelation aktuell haben im S&P 500. Das bedeutet eigentlich, ist eigentlich bullish zu werten. Wir sind auf einem historisch niedrigen Korrelationswert. Und auf der anderen Seite sieht man aber dennoch, dass die Hedgefonds zwar ihr Exposure, ihre Positionierung im Tech-Sektor noch nicht gänzlich aufgeben, aber im Hintergrund ihre Absicherungsstrategien erhöhen. Das heißt, wir hatten vorher eine sehr, sehr, fast niemand war short, also hat sich abgesichert gegen fallende Kurse. Und jetzt sieht man, dass sie sich gegen einen Einbruch oder gegen fallende Kurse absichern. Und das erkennt man alleine schon an der Umfrage oder an der Bank of America Analyse, dass wir im letzten Quartal waren alle Fondsmanager investiert oder hatten nur noch eine Cashquote von 4,1%. Jetzt liegen wir auf einem historischen Tief bei 3,6%. Und da hat auch die Bank of America schon bereits Alarmglocken geschlagen, dass das hier ein Verkaufssignal sein könnte. Ja. Was man aber sieht, dass das Kapital sich breiter aufstellt. Healthcare, die Basic Materials wie Minenwerte werden trotzdem als neues Absicherungsinstrument genutzt, ja, wenn eine Kapitalverwerfung stattfindet. Ja. Weil Rohstoffe sind ja kritische Materialien, sind ja im Fokus der Trump-Strategie, und das erkennt man aktuell an den Positionierungen seitens der Hedgefonds oder nicht nur Hedgefonds, sondern auch der Banken und der Family Offices.
Ja. Also auf jeden Fall vieles immer, was man herauslesen kann.
Genau.
Du wirst auf jeden Fall dir die neuen Daten auch wieder ansehen und mal schauen, was sich da noch alles dann herausfiltern lässt, welche Inspirationen. Jetzt erstmal davon unabhängig, was jetzt am Ende zum Beispiel in den 13F Börsenbriefen drinnen steht, wo du ja schon zugearbeitet hast und dann ja viele Erkenntnisse drin hast, im Allgemeinen für normale Anleger, wie viel Fokus sollten die denn auf diese 13F Berichte legen? Lohnt es sich zum Beispiel, Depots nachzubilden?
Definitiv.
Ist
definitiv.
Egal von wem?
Nein, da braucht man seine Erfahrung. Ja. Man sieht, Man kann es abbeten. Man sieht ja jetzt aktuell die Performance der Hedgefonds, wie stark die performen durch ihre Strategien. Ja. Und das Geniale war ja auch, wir hatten im Januar bei den vorletzten Quartalsergebnissen haben wir sehr viel Energiewerte bei den 50 Titeln allokiert. Alle haben gesagt, ah, Öl wird niemals gehen, niemals. Aber im Dezember hat schon der Michael Burry, okay, man kann halten von ihm, was man will. Ja. Er hat sein Fonds hier und hat er ja schon aufgegeben, ist aktuell bei Substack und so weiter unterwegs und gibt da seine Kommentare und Meinungen ab. Aber Michael Burry hat im Dezember schon gewarnt, dass der Ölmarkt vor starken Verwerfungen steht. Und ich habe in den 13F-Filings erkannt, hey, die steigen alle in Ölwerte ein. Ja. Ein Ray Dalio von Bridgewater ist stark dort eingestiegen. Michael Burry war stark unterwegs. Billy Gifford Bailey Gifford, auch ein großer Laden an der Wall Street. Starke Fokussierung auf Ölwerte. Und deswegen hab ich hier dann Halliburton mit reingenommen, als auch Viper Energy, also gute Energietitel.
Ich glaube, Viper Energy hatten wir auch den Chart.
Genau.
Hat sich ja auch entwickelt in den vergangenen Monaten und Wochen tatsächlich.
Ich will nur damit sagen, dass es Sinn macht, ja, sich verschiedene Hedgefonds anzuschauen. Es reicht nicht nur 2, 3, ja. Aus meiner Sicht macht es Sinn, die Top 250 sich anzuschauen. Ja. Denn so habe ich das früher manuell gemacht. Ich habe jeden Hedgefonds durchgeackert, ja, um zu sehen, wo gibt's Überschneidungen. Ah, ist der in Broadcom unterwegs? Ah, die anderen 7 sind auch in Broadcom. Also habe ich eine statistische Signifikanz, dass das Kapital diesen Wert vom Preis her bewegen wird, und zwar in eine Richtung nach oben. Weil die Hedgefonds haben ja kein Interesse daran, auszusteigen, sondern sie lassen den Mainstream nach Veröffentlichung, das dauert ja auch bei den Medien immer ein bisschen länger, bis irgendwann.
Ich glaube, 45 Tage ist ja so diese Zahl, oder?
Das ist die Blackout-Phase.
Ah, okay.
Das ist die Blackout-Phase, wo es Kritiker gibt. Aber die existiert aus meiner Sicht nur zum Teil. Ja?
Ich glaube, hast du vorhin schon uns erklärt. Genau. Sehr spannend auf jeden Fall.
Aber die meisten Medien publizieren ja erst so nach 3 Wochen, die Cathie Wood, ja, die ist jetzt da eingestiegen, oder ein Bill Gates ist da ausgestiegen. Das haben wir auch gesehen letztes Jahr, als Bill Gates massiv seine Microsoft-Anteile auf den Markt geschmissen hat. Der hat ja fast alles ja quasi aus seiner Bill Gates Foundation auf den Markt geworfen. Ja. Und somit hat man ja gesehen, von 550 runter auf $360. Viele Hedgefonds sind ihm gefolgt. Quartal für Quartal.
Also auf jeden Fall einiges, was sich da herauslesen lässt. Ich bin gespannt, was du uns berichten wirst, was du jetzt aus den neueren Zahlen dann uns sagen wirst und ja, welche Inspiration es vielleicht geben kann, jetzt dann für das, was du uns dann mitteilen möchtest. Ich danke dir sehr auf jeden Fall. Wir sind gespannt, wie sich alles weiterentwickeln wird. Ich meine, man weiß natürlich nie, wie alles genau dann sein wird, weil dazu ist zu viel Bewegung teilweise in der Welt und so viel los. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Überblick, was das alles angeht. Ich danke dir, Golo.
Ja, gerne. Danke.
Das war Golo T. Kirchhoff. Er ist Experte für technische Analyse und Autor des Börsenbriefs der Börsenmedien, und zwar zu den 13F-Berichten. Mitautor, ich glaube, du schreibst ja mit anderen zusammen. Danke dir schon mal für die Zeit. Und du bist auch beim Börsendienst zuständig, und zwar für das Kirchhoff-System. Genau. Da gibt es auch weitere Informationen, zum Beispiel im Internet unter www.kirchhoff-system.de. Jetzt aber, glaube ich, habe ich alles erwähnt, was wichtig ist. Ich bedanke mich bei dir und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörer und Zuhörer, je nachdem, wo Sie uns sehen oder hören. Danke für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann Sie uns hören.